Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der ziemlich genau ein halbes Jahr auf uns runtergeguckt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Alexander Gerst.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Seit plus minus einem halben Jahr wieder zurück auf der Erde, sind Sie zu 100% wieder angekommen?
Ja, ich muss sagen, leider ja. Das geht enttäuschend einfach. Also selbst ein, zwei Tage nach der Landung fühlt sich das an wie so ein Traum, aus dem man aufgewacht ist. Ich hatte dann den eigentlichen Vorteil, dass ich gut ankam. Meine Muskelmasse ist sogar mehr geworden auf der Raumstation. Meine Knochenmasse gleich geblieben. Meine Augen sind nicht schlechter geworden. Und das heißt, mir ging es ziemlich gut von Anfang an. Und da gewöhnt man sich dann noch viel schneller dran. Ja. Da zu sein.
Das heißt, da hat sich rein organisch gesehen überhaupt nichts verändert in diesem halben Jahr der Schwerelosigkeit im Weltall?
Ja, ein paar Sachen haben sich schon verändert, aber nicht sehr lang, auch revidierbar. Eine Sache, die den Wissenschaftlern aufgefallen ist, die ein Experiment zur Hautalterung gemacht haben, wo man gedacht hat, dass die Haut schneller altert im Weltraum, die haben herausgefunden, meine Haut ist jünger geworden. Aha. Und auch die meiner Kollegen.
Welche Erklärung gibt es dafür?
Im Moment noch überhaupt keine. Die sind in heller Aufregung und versuchen irgendwie jetzt natürlich rauszufinden und nachzuvollziehen, aha, wie das passiert ist. Es ist tatsächlich so, das Elastin-Kollagen-Verhältnis hat sich verjüngt und man weiß nicht wieso.
An einer Erklärung ist möglicherweise auch die kosmetische Industrie relativ heftig interessiert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte immer das als einen von vielen Versuchen genannt, weil wir haben ja 160 Versuche gemacht. Ich hatte den gar nicht für so wichtig rausgehalten und dann aber jedes Mal, wenn ich das erzählt habe, habe ich gesehen, da ist sehr viel Interesse plötzlich da und hochgezogene Augenbrauen. Mhm. Also Sie haben recht.
Ansonsten hat es unfassbar großen Hype gegeben um Sie nach Ihrer Rückkehr auf die Erde mit, fangen wir an, Bundesverdienstkreuz, besondere Ehre und Auszeichnung.
Ja, selbstverständlich. Also ich fand das eine wirklich tolle Sache, das von dem Bundespräsidenten persönlich zu bekommen. Man muss es natürlich realistisch sehen. Also ich habe die jetzt zwar bekommen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der diese Mission bestritten hat. Also als Astronaut ist man zwar der sichtbarste Teil, aber da sind tausende Menschen involviert, von der Person angefangen, die meinen Raumanzug näht, die Rakete baut, das Kontrollzentrum, die Wissenschaftler. Ich muss das in deren Namen annehmen, das ist einfach so und deswegen muss man das eben auch so ein bisschen realistisch sehen.
Dann sind Sie auch noch Ehrenbürger Ihrer Heimatstadt Künzelsau geworden. Auch eine große Auszeichnung. Wobei ich mir vorstellen kann, also auf der einen Seite ist es ja sehr nett, wenn die Leute sich dann freuen und wenn man da gefeiert wird. Aber ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man so auf das Podest gestellt wird, hat man vielleicht doch.
Ja, es war tatsächlich umwerfend, weil ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass da 10.000 Menschen kommen würden. Mhm. Und für mich war es so ein bisschen so, ich habe halt eben von meiner Mission berichtet, ein paar Bilder gezeigt und das hat sich so angefühlt, wie wenn ich nach Hause komme und Freunden von der Mission erzähle. Aber dass dann da so viele Leute sind, das hat mich schon wirklich umgehauen. Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe es den Künstlern schon gesagt, es gab zwei Momente in der Mission, wo ich nervös war. Das erste Mal während der Live-Schaltung, auch mit Künstlern, wo 5000 Leute da waren und dann jetzt letzte Woche in Künstlern persönlich, das war schon ein Hammer-Empfang.
Und richtig unsterblich geworden sind Sie deshalb, weil ein Asteroid nach Ihnen benannt worden ist. Wo ist der?
Ich weiß es nicht. Ich habe das über Wikipedia erfahren, durch einen Kollegen von Ihnen, der hat mir das gesagt. Und ich wusste das nicht.
Also, dann checken wir das nochmal nach. Alexander Gerst ist Geophysiker, Vulkanologe und vor allem ist er der Astronaut, der im vergangenen Jahr, ein knappes halbes Jahr im Weltall war, an Bord der ISS mit zwei Kollegen beispielsweise, mit Maxim Surajew, dem russischen Kommandanten, und mit Reid Wiseman, einem amerikanischen Astronauten. Kann man sagen, Sie sind inzwischen richtig gute Freunde geworden?
Ja, das bleibt nicht aus, wenn man 2,5 Jahre miteinander trainiert und dann auch so Dinge macht wie Überlebenstraining im russischen Wald bei minus 20 Grad im Winter, ohne Schlafsack, ohne Zelt für mehrere Tage. Da lernt man sich ganz gut kennen. Und wir hatten nochmal das Glück, dass wir eine ähnliche Art von Humor haben. Interessanterweise, obwohl wir von drei unterschiedlichen Kontinenten und Kulturkreisen kommen, hat das wirklich super gut gepasst. Und
habt ihr euch eigentlich irgendwelche Rituale entweder vorgenommen oder dann verabredet, wie im Falle von Meinungsverschiedenheiten, von Zoff, von Streit miteinander umzugehen ist?
Ja, Rituale würde ich es nicht nennen. Ich denke, das ist universal, dass man Respekt voreinander hat, ja, die Meinung des anderen respektiert und eben eine Lösung findet, pragmatisch und zielorientiert. Und das hat sehr gut funktioniert, weil wir alle drei wussten, dass das wichtig ist. Und da kommt man eigentlich tatsächlich gar nicht auf den Streit drauf, wenn man, wenn man den anderen versteht.
Und obwohl man über so einen langen Zeitraum so eng und so dicht mit jemand
das ist gar nicht so, das wirkt nur so. Die ISS, sie ist so groß wie eine Boeing 747, müssen Sie sich vorstellen, innen drin. Zwar viele technische Geräte, aber da hat man richtig viel Platz und man ist zu sechst. Aha. Und es ist tatsächlich so, die Europäer und Amerikaner, die arbeiten auf dem europäisch-amerikanischen Teil der Raumstation, die Russen auf dem russischen Teil. Und man ist froh, wenn man sich mal am Ende vom Tag sieht. Dann isst man zusammen, erzählt, wie lief dein Tag heute. Es ist wirklich so, dass wir uns, wir haben eher das eigentlich mal wieder das Gespräch gesucht, einfach um ja mal über andere Dinge zu reden, als über Experimente in Arbeit.
Ja. Haben sich der Amerikaner und der Russe auch über die große Weltpolitik und ihre jeweiligen Präsidenten unterhalten?
Man sieht das mit so ein bisschen Abstand. Also wir alle drei haben uns darüber unterhalten und was wir gemerkt haben ist, ja, wir saßen in einem Boot, das um die Erde drum kreist und es war klar, dass auf diesem Planeten, den man da unter uns sah, 7,3 Milliarden Menschen leben und 6 einzelne Menschen im Weltall. Da sieht man die Dinge anders. Also man sieht nicht nur die Atmosphäre, die Zerbrechlichkeit der Erde anders, sondern man sieht das auch politisch anders. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass wir unsere Heimat so ein bisschen umdefiniert haben. Also wenn man hier aufwächst, dann hat man ja einen ganz speziellen kleinen Ort, den man so als Heimat kennt oder manche haben mehrere davon. Und das war auch am Anfang bei uns so. Wir haben runtergeschaut und immer auf unsere Heimat geschaut. Und irgendwann merkt man aber plötzlich, dass Heimat nicht mehr dieser kleine Ort ist, sondern dieser kleine Planet.
Ja.
Und das hatten wir alle drei gemeinsam. Und da schaut man von oben runter und denkt, es ist grotesk, wenn man so Dinge sieht wie Krieg. Wir konnten den Konflikt im Gaza, Israel-Gaza sehen, Ukraine, in Afrika, bewaffnete Konflikte.
Wie sehen Kriege vom Weltall aus?
Ja, schrecklicherweise erstmal schön, weil man noch nicht weiß, was man da sieht. Ich habe das zufällig entdeckt, waren leuchtende Punkte, die sich bewegt haben und in Blitzen geendet haben. Ich habe runtergeschaut, ich wusste noch nicht mal, wo ich da bin in dem Moment und habe dann erst realisiert, das ist, wir sind gerade über dem Nahen Osten, Israel, Gaza, und dann realisiert, dass Menschen sich da gegenseitig töten. Und das ist schwierig von oben zu sehen, also das ist mir emotional sehr nahe gegangen. Also wir haben uns da alle drei gefragt, ja, wenn es wirklich irgendwo da draußen intelligentes Leben gibt, das uns mal besucht, ja, das ist das Erste, was die sehen würden. Wie wir Menschen, die wir uns auch intelligentes Leben nennen, wie wir uns gegenseitig umbringen und unsere Erde zerstören. Und das, ja, wenn man das von außen sieht, ist das unverständlich.
Sie sehen Nordkorea und Sie sehen Südkorea und was fällt Ihnen auf?
Ja, bei den beiden Ländern fällt der Unterschied, der Kontrast auf nachts, dass Südkorea ein Lichtermeer ist und Nordkorea fast komplett dunkel ist. Und man sieht tatsächlich auch die Grenze entlang den beiden Staaten, die es hell erleuchtet. Und das ist eine der wenigen Orte, wo man tatsächlich eine Grenze aus dem Weltall sehen kann. Ansonsten sieht man keine Länder, keine Grenzen, das sind einfach nur große Regionen.
Wenn es um hell und dunkel geht, kann man die Rechnung aufmachen, da wo es richtig hell ist, die Kontinente, die richtig hell sind, sind die reichen Kontinente und da wo es dunkel ist, da leben die Menschen in Armut?
Ja, ich denke, es ist nicht ganz so einfach, aber letztendlich ist es schon ein bisschen so. Aber selbst in Europa sieht man ganz deutliche Unterschiede. Zum Beispiel Holland ist nachts hell erleuchtet, einfach durch die Gewächshäuser. Man sieht auch eine besondere Farbe auch des Lichts. Mhm. Das ist was raussticht. Dann vor vielen Kontinenten im Meer sieht man Fischerflotten nachts ganz deutlich. Es sind ganz helle Lichter überall im Meer. Ja. Sehr erstaunlich, was man nachts sieht.
Sie haben es vorhin gesagt, also man sieht auch Kriege vom Weltall aus, Gaza als Beispiel oder auch die Ukraine. Haben Sie da oben irgendwas vom IS, vom Islamischen Staat mitbekommen?
Ja, eventuell. Wir haben über dem Irak, im Nordirak ein paar Feuer gesehen, über Städten. Das könnte das gewesen sein. Können aber auch natürliche Feuer unter anderem gewesen sein. Also ganz genau weiß ich es nicht. Also letztendlich ist es aber auch egal, welchen Konflikt man sieht. Von da oben ist es gleich grotesk, da das zu sehen.
Ja. Ansonsten hat unser Wetterkollege Andreas Machalica eine Frage gestellt, sozusagen in Vorbereitung der Sendung. Er wollte gerne wissen, ob und wenn ja, wie man Blitze in einer Gewitterwolke sieht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass auf der Nachtseite der Erde, da gibt es zwei Dinge, die diesen Blick dominieren. Und das ist zum einen die helle Erleuchtung von Städten und Ländern, aha, die man sieht auf der Nachtseite. Da ändern wir Menschen quasi das Antlitz unserer Erde. Und tatsächlich die andere Sache sind Blitze in Wolken über den Tropen, wenn man da drüber fliegt. Das ist unglaublich. Ich wusste das vorher nicht, wie stark das sein würde. Man sieht hunderte bis tausende Blitze pro Minute. Das heißt, es ist ein Feuerwerk, das nicht mehr endet, wenn man über die tropische Konvergenzzone fliegt. Mhm. Und manche der Blitze sind so hell, das sind so sogenannte Sprites, die oben aus der Gewitterwolke rauskommen, dass die Außenhaut der Raumstation erleuchten. Das heißt, selbst wenn man nicht nach unten schaut, wenn man an einen anderen Strukturteil der Raumstation schaut, wird der plötzlich hell erleuchtet durch so einen Blitz. Und das ist eindrucksvoll. Ich wusste nicht, dass unsere Natur solche hellen Lichter erzeugen kann.
Das heißt, man nimmt auf eine sehr direkte Art und Weise bestimmte Wetterphänomene wahr?
Ja, definitiv. Zum Beispiel ist es auch so, dass man, wenn man über Nordafrika fliegt, über die Sahara, da ist zu jeder Zeit eine riesige Sand- und Staubfahne sichtbar, die über den kompletten Südatlantik driftet und Richtung Südamerika, Richtung Amazonas driftet. Das sieht man permanent. Das ist sogar so, dieses Sahara-Licht ist so orange, dass man, selbst wenn man nicht rausschaut, einfach nur das Licht, das in die Raumstation reinfällt, man erkennt, dass man über der Sahara gerade ist.
Sie haben, als Sie oben waren, einen höchst eindrucksvollen Ausflug gemacht. 6,5 Stunden, Herr Gerst, hat Ihr Ausflug gedauert, wo Sie sozusagen verbunden, ja, mit was eigentlich zum Raumschiff dann in der Schwerelosigkeit in diesem wunderbaren, schönen Weltraum rumgeschwebt sind.
Ein 2 mm dickes Stahlseil.
2 mm? Okay. Die Urangst des Menschen, dass einer entweder das Seil reißt oder einer das Seil durchschneidet und man im Weltall verschwindet?
Ja, als Urangst würde ich es nicht bezeichnen. Man muss sich dann natürlich dran gewöhnen, dass die Sicherheitsleine eines der wichtigsten Elemente dabei ist. Da achtet man schon drauf. Man hat auch oft eine zweite, die man einklingt. Dann kann man auch die Hände loslassen und dann wirklich frei komplett im Weltraum schweben. Ja, man gewöhnt sich da eigentlich schon dran, weil man das hunderte Stunden trainiert im Raumanzug, in einem richtigen, echten Raumanzug, in einem Nachbau der Raumstation unter Wasser. Das ist das Nächste, was man an Schwerelosigkeit erzeugen kann, ist das Schweben unter Wasser. Was mehr so schlecht als recht ist, aber man kann es schon trainieren und dann hat man sich an die Bewegungsabläufe gewöhnt, an den Raumanzug gewöhnt, an die Sicherheitsleinen. Mhm. Alles, was dann noch übrig bleibt, ist dann die tatsächliche Sicht auf die Erde. 400 Kilometer Vakuum unter einen, die man durch ein 2 mm dickes Polycarbonatvisier sieht und das ist alles.
Ist diese Sicht dann, wenn man außen ist, nochmal anders, als wenn man innen ist? Ja,
definitiv. Man hat, man sieht die Farben nochmal intensiver, man hat einen Rundumblick. Mhm. Selbst obwohl wir dieses Cupola-Modul, Aussichtsmodul haben auf der Raumstation, im Raumanzug ist es nochmal phänomenaler.
Mhm. Was haben Sie an Experimenten in diesen 6,5 Stunden außen gemacht?
Außen haben wir Wartungsarbeiten gemacht, also keine Experimente, dafür bleibt die Zeit nicht. Nö, das ist im Prinzip, die Raumstation ist ja die komplexeste Maschine, die Menschheit je gebaut hat. Mehr als 100.000 Menschen haben daran mitgebaut und wir haben die ab und zu mal instand halten müssen. Wir haben dann die Kühlpumpe ausgetauscht, wir haben Kabel verlegt für den Roboterarm, wir haben einen Scheinwerfer ausgetauscht. Ja, die meisten Wartungsarbeiten kann man von drinnen machen, aber ab und zu mal muss man eben auch draußen Hand anlegen.
Die eigentlichen Experimente, so interpretiere ich sie jedenfalls, haben dann an Bord selbst stattgefunden. Was war so das wichtigste Experiment, das Sie gemacht haben in der Zeit?
Ja, da gab es einige. Wir hatten 160 dabei, 25 direkt aus Deutschland, die wir im europäischen Columbus-Labor, das ist der ESA-Beitrag zur Raumstation, durchgeführt haben. Und da ging es zum Beispiel neue Legierungen, Materialien. Da ging es um Pflanzenwachstum, dass man in Zeiten des Klimawandels Pflanzen züchten kann, deren Wurzeln schneller in wasserführende Schichten wachsen können. Dafür muss man in die Schwerelosigkeit gehen, um denen einen oben und einen unten wegzunehmen, um rauszufinden, wie die Wurzeln überhaupt rausfinden, wo unten ist. Das ist ganz interessant und damit natürlich versucht man, bessere Nutzpflanzen zu züchten. Dann haben wir Krankheiten erforscht. Das ist ganz interessant, wo wir selbst Versuchskaninchen sind, weil die Schwerelosigkeit so ein bisschen so ist wie eine simulierte Osteoporose, Knochenschwund. Und deswegen kann man das gut untersuchen anhand von zahlreichen Experimenten. Und dadurch gab es jetzt auch schon tatsächlich Medikamente, die aus den vergangenen Experimenten entwickelt wurden, die man jetzt in der Apotheke kaufen kann gegen Osteoporose.
Wobei Ihre Knochen, um das nochmal zu sagen, weil Sie es auch eingangs der Sendung erwähnt haben, ja in dieser Schwerelosigkeit ja gar keinen Schaden genommen haben.
Ja, aber das macht man sich zunutze, dass wir jetzt Trainingsmöglichkeiten haben, um das zu vermeiden. Das ist auch mit ein Erfolg der vergangenen Forschung, die dann eben nebenbei eben auch Kranken auf der Erde hilft.
Schläft man oben anders als unten auf der Erde?
Ja, ich habe so ein bisschen flacher geschlafen. Ich habe auch nicht so viel Schlaf gebraucht, habe ich gemerkt. Und man muss sich erst so ein bisschen dran gewöhnen, in der Schwerelosigkeit zu schlafen, weil man sich nicht umdrehen kann. Das war was, was ich immer mal wieder aus Versehen irgendwie beobachtet habe, dass ich das getan habe. Ich habe versucht, mich umzudrehen im Schlafsack, obwohl ich da schwerelos drin geschwebt bin. Und habe dann irgendwann nach einer Weile so Gummibänder angebracht, um mich so ein bisschen auch mal recken und strecken zu können, um mal die Knie hochnehmen zu können. Da konnte ich dann viel besser schlafen danach.
Haben Sie anders geträumt?
Habe ich nicht beobachtet. Also ich kann mich selten an meine Träume erinnern, aber an ein paar, da ging es dann auch wieder wirklich um Raketen und Schwerelosigkeit. Ich glaube, man träumt im Prinzip immer davon, was gerade so ansteht, was um einen rum ist tagsüber. Das verarbeitet man, glaube ich, nachts. Und insofern war das ähnlich wie auf der Erde, nur dass ich da halt eben in der Raumstation war.
Wo gab es für Sie, was so Alltagsverrichtungen angeht, den größten Umstellungsbedarf beim Essen, beim Trinken, beim Waschen, Toilette?
Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die man als Astronaut nicht trainieren kann und die man wirklich am ersten Tag irgendwie können muss. Und das ist natürlich ja das Bewegen in der Schwerelosigkeit. Ich wusste nicht, wird mir schlecht, kriege ich die Raumfahrerkrankheit, die manche Astronauten in den ersten paar Tagen haben. Das war nicht der Fall zum Glück, aber das weiß man vorher nicht. Dann das Schlafen ist natürlich ein Ding. Und dann das zur Toilette gehen, das kann man auch nicht wirklich üben. Auf der Erde einfach, wir kennen zwar diese Toilette als technisches System, aber benutzen kann man es nicht. Und da ist schon erstmal so die Frage, wie das geht. Aber das war dann wirklich relativ einfach.
Okay, klingt aber trotzdem ein bisschen nach gewöhnungsbedürftig.
Ja, das bestimmt. Also klar.
Essen, trinken?
Ging auch. Die ersten paar Tage hatte ich wenig Hunger. Also ich glaube, mein Magen hatte damit zu kämpfen, dass das Essen quasi in meinem Magen auch geschwebt ist. Das ist, glaube ich, erstmal eine Umstellung, die man da hat. Aber dann nach 2-3 Tagen plötzlich war der Hunger komplett wieder da und von da an ist eigentlich alles genau gleich.
Was haben Sie getrunken?
Nur Wasser die meiste Zeit. Und dann ab und zu mal, wir hatten auch so Getränke wie einen Orangensaft, den man sich aus frischem Wasser quasi zusammenmischt oder auch ein Cappuccino. Das war das Ritual von Reed und mir, dass wir uns immer gegenseitig einen Cappuccino gebraut haben und gegenseitig dann zugeworfen haben. Okay. Und ihm dann erst im letzten Moment Bescheid gesagt haben, um zu sehen, wie schnell er reagiert.
Sind Sie in diesem knappen halben Jahr jemals krank geworden?
Nee, nicht wirklich. Also das ist auch so, dass man da oben relativ sicher ist, weil man ja nicht wirklich Grippeviren, wenn man die nicht mit hochbringt, kann man da nicht mit in Kontakt kommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da krank wird, eigentlich relativ gering.
Werden bestimmte Worst-Case-Szenarien eigentlich vorher durchgespielt? Also Beispiel, da ist einer oben, plötzlich kriegt er einen Blinddarmdurchbruch.
Ja, alles wird durchgespielt. Gerade die Worst-Case-Szenarien. Das letzte Jahr vom Flug, da geht es nur darum, dass man immer weiß, was ein Plan B, C, D ist.
Also gerade passiert, wenn Sie
Blinddarm ist eine der kritischsten Dinge, weil das ist was man nicht mehr selbst reparieren kann. Also wir haben zwar eine medizinische Ausbildung, aber operieren in der Schwerelosigkeit, das ist zu riskant. Dafür haben wir jederzeit unsere Rettungskapsel, die Sojus-Kapsel, mit der wir zur Raumstation geflogen sind, als Rettungsvehikel startbereit an der Raumstation angedockt und können damit innerhalb von wenigen Stunden nach Hause fliegen. Kann man sich aber selbst denken, wie spaßig das ist, das Fünffache seines Körpergewichts aushalten zu müssen, wenn man gerade einen Blinddarmdurchbruch hat. Das ist kein Spaß, aber man kann es überleben und darum geht's.
Sowas ist aber noch nie passiert.
Nee, zum Glück
nicht. So ein Extremnotfall mit diesem Einsatz.
Nee, bisher musste noch keine Mission abgebrochen werden aus so einem Grund. Und statistisch ist es unwahrscheinlich, aber kann vorkommen.
Unser Gast heute Vormittag, Alexander Gerst aus Künzelsau, der inzwischen in Köln lebt und arbeitet, weil als Astronaut ist man eigentlich aus welchem Grund so nah an Köln dran?
In Köln ist das Europäische Astronautenzentrum der ESA lokalisiert. Da sind im Prinzip alle europäischen Astronauten beschäftigt. Und wir haben auch, glaube ich, dieses Jahr am 20. September einen Tag der offenen Tür, Tag der Luft- und Raumfahrt. Da kann man sich das auch mal anschauen. Kann man die Trainingsmodule sehen, an denen wir tatsächlich für die Raumstation trainieren.
Haben Sie was als Souvenir eigentlich mitgenommen, mit nach Hause?
Von der Raumstation was abgeschraubt? Ja. Nee, das ist blöd, weil die Dinge, die braucht man natürlich da oben.
Nein, irgendeine Kleinigkeit.
Aber ich habe mir persönlich Sachen mit hochgenommen und wieder mit runtergenommen. Erinnerungsgegenstände von Freunden, Fotos, einfach okay. So, was man so als Verbindung zur Erde mitnimmt.
Sie waren, ich glaube, der 11. Deutsche im All und Sie waren, glaube ich, der 3. deutsche Astronaut auf der ISS. Thomas Reiter war vor Ihnen dort.
Genau, und Hans Schlegel.
Haben Sie mit den beiden vorab mal sich zusammengesetzt?
Ja, macht man mit allen Kollegen im Prinzip. Also auch mit denen, die gerade von der Raumstation zurückkommen. Man tauscht sich aus, gibt sich Tipps. Das braucht man nicht. Das nimmt man mit da fürs Training. Das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Das ist ein reger Austausch.
Was waren somit die wichtigsten Tipps, die man Ihnen mit auf den Weg gegeben hat?
Beim Essen aussuchen. Mir haben meine Kollegen vorher zum Glück gesagt, pass auf, da oben ändert sich dein Geschmack. Nimm nicht einfach das mit, was dir am besten schmeckt beim Probieren auf der Erde und nichts anderes, sondern Diversität. Also
verschiedene
Dinge einpacken, aller möglichen Art, weil der Geschmack ändert sich so ein bisschen. Das, was einem schmeckt, das ändert sich so ein bisschen da oben. Und deswegen war das ein sehr guter Tipp, weil ich dann wirklich alles Mögliche dabei hatte.
War dann auch so letztendlich.
Ja.
Kann man eigentlich irgendwie in dieser Raumstation mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken?
Nee, Alkohol ist nicht erlaubt auf der Raumstation aus vielen Gründen. Zum einen ist es so, dass die Atmosphäre ist ja abgeschlossen. Das heißt, alles, was man da in diese Atmosphäre einführt, muss man entweder rausfiltern aufwendig oder es reichert sich an. Und deswegen kann man da oben auch nicht rauchen, möchte man auch nicht, weil man nicht einfach die Tür aufmachen kann und frische Luft reinlassen. Und noch dazu ist es auch so, dass man in so einer Situation wie auf der Raumstation, obwohl man eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag hat, darf man das nicht vergessen, dass das eine gefährliche Umgebung ist. Das heißt, man kann nachts um 4 aufwachen, der Feueralarm geht und man muss ganz genau wissen, was zu tun ist. Und da möchte man nicht irgendwie eingeschränkt denken können.
Mit anderen Worten, neben der logischerweise körperlichen Fitness ist eine mentale Coolness und Stärke unabdingbar, um diesen Job gut und richtig zu machen.
Ja, das ist schon was man braucht, wenn es mal wirklich rund geht. Wenn irgendein Notfall auftritt, dann zahlt sich's aus, wenn man das gut trainiert hat und deswegen auch ein bisschen ruhiger bleiben kann. Mhm. Deswegen hat die ESA versucht, auch Leute auszusuchen, die das so ein bisschen gezeigt haben in ihrem vergangenen Leben, dass sie auch in extremeren Situationen ruhig bleiben können und die gute Entscheidungen treffen können.
Das kann man auch trainieren?
Ja, das ist die Frage. Ich denke, zum Teil ist es so ein bisschen angeboren und zum anderen ist es eine Trainingssache. Es ist schwierig, aber eine Situation zu trainieren, in der man wirklich Angst um sein Leben hat, das geht ethisch, moralisch nicht. Und deswegen können wir das nicht 1:1 trainieren. Und es ist eine Sache, ein Feuer im Simulator durchzuspielen oder dann wirklich, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich war bei der Feuerwehr, wenn man wirklich in einem brennenden Haus steht, das fühlt sich anders an.
Aber eine ähnlich gefährliche Situation wie die Sie gerade beschildert haben, die haben Sie in diesem halben Jahr nicht erlebt.
Nee, wir hatten Glück. Es gab keinen Notfall. Es gab mal einen Feueralarm, weil ein Gerät in Rauch aufgegangen ist. Das passiert ab und zu mal mit tausenden elektrischen Geräten an Bord. Da ist man auch für ausgerüstet. Aber was Größeres ist nicht passiert.
Musik aus dem All und auf die Erde zurückgebracht. Genauer gesagt bei SWR 1 Baden-Württemberg angedockt. Wie heißt diese Band eigentlich?
Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Paul Weddett. Und noch was. Und der Titel heißt in jedem Fall Changes. Das haben Sie da oben gehört?
Ja, das war eins von vielen Liedern, die ich mitgenommen habe. Das lief ein paar Mal im Radio in unserer Vorbereitungszeit. Das habe ich meinen beiden Crewkameraden vorgespielt und die fanden das super. Mhm. Und wir haben auf der Raumstation eigentlich ständig Musik angehabt, da aller möglichen Art. Einfach, weil man den Tag so ein bisschen besser bestreiten kann.
Klassische Musik?
Auch, also ab und zu, wenn man aus der Kupola rausschaut und auf die Erde runterschaut, da war auch mal Zeit für ein klassisches Stück, so die Moldau. Ja.
Und wer war fürs Repertoire zuständig? Der russische Kollege, der amerikanische oder Sie?
Ja, wir hatten alle drei unsere Sachen dabei. Das war schön, weil man einfach mal auch Neues erfahren hat, so, was man sonst nicht hört.
Und
ich habe einiges mitgenommen.
Ansonsten haben Sie erzählt, wie bewegend und wie eindringlich und eindrücklich für Sie diese Beobachtungen aus dem All Richtung Erde gewesen sind. Schreckliche Momente wie Krieg, Gaza, Ukraine, natürlich auch, vermute ich jedenfalls, außerordentlich schöne Momente, die sich so irgendwie auf der Festplatte eingebrannt haben. Was würde darunter beispielsweise fallen?
Ja, ich denke, was wirklich am schönsten ist, ist tatsächlich diese Erde von außen zu sehen, wie die Atmosphäre aussieht, die einzelnen Schichten, die Komplexität, die man da drin sieht und gleichzeitig aber auch die Zerbrechlichkeit. Die Atmosphäre ist so unvorstellbar dünn, wenn man die Erde sieht, also man hat keine Vorstellung. Selbst ich als Geophysiker hatte keine Vorstellung, obwohl ich die Zahlen kannte. Aber es sieht wirklich aus wie so ein Lufthauch, der unseren Planeten umhüllt und dann ist da nichts mehr drumherum. Das ist zum einen wunderschön und zum anderen erweckt es aber auch so ein Gefühl von Dringlichkeit. Das war im ersten Moment, als ich das gesehen habe, in der ersten Sekunde, hatte ich das Gefühl, dass ich das teilen muss. Zum einen, weil es so schön ist und zum anderen, weil es so zerbrechlich ist. Und weil es sein kann, dass wir Menschen das zerstören, selbst aus Versehen, selbst wenn wir es nicht wollen.
Ja. Nimmt man von der Erde und vom Blick auf die Erde mal abgesehen, die anderen Planeten, die anderen Sterne irgendwie auch anders wahr als hier von der Erde aus?
Ja, also wenn man eine Nacht hat, wo kein Mond scheint, also wenn man auf der Nachtseite der Erde fliegt und der Mond gerade auch auf der anderen Seite ist, da ist das so dunkel, dass man so viele Sterne sieht, dass man die Sternbilder nicht mehr erkennen kann. Ich habe keine mehr gesehen. Die Milchstraße sieht man in einem Detail, die man von der Erde her nicht kennt, außer mal von Aufnahmen aus dem Hubble-Teleskop. Man sieht quasi einzelne Farben in der Milchstraße.
Ja.
Und das ändert schon auch die Wahrnehmung dessen, was da draußen ist. Das ist plötzlich ganz klar, dass da draußen Milliarden von Milliarden Welten liegen, alle unentdeckt. Und wir wissen nicht, was da ist. Wir wissen noch nicht mal, ob es in unserem eigenen Sonnensystem noch Leben gibt außerhalb der Erde. Und es könnte sein, und das ist was, was der Mars uns vielleicht verraten kann, dass da draußen das Leben nur so blüht. Dass ganz viele Zivilisationen existieren. Es könnte auch sein, dass wir allein sind. Wir wissen es noch nicht.
Herr Gerst, wann fliegen Sie zum Mars?
Wann ich fliege, ist wirklich unvorhersagbar. Und ob, das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir Menschen begreifen, dass das nächste große Ziel ist, von dem wir viel lernen können für uns
selbst. Fliegen wir zum Mars?
Ja, braucht man sich nur mal die Geschichte der Menschheit anschauen. Sobald wir sind Entdecker seit Jahrhunderttausenden. Sobald wir Schiffe bauen konnten, die über den Ozean fuhren, haben wir es getan. Wir haben jeden Winkel unseres Planeten entdeckt, sobald wir es konnten.
Okay.
Jetzt seit 50 Jahren können wir Raumfahrt.
Was ist realistisch, wenn sich die Regierungen beispielsweise der Vereinigten Staaten von Amerika, von Russland, auch von Europa dazu entscheiden, politische Entscheidung, sowas zu machen? Plus minus 20 Jahre?
Ja, realistisch ist das. Das ist wirklich eine Frage der Entscheidung. Das heißt, wann wir Menschen begreifen, dass das für uns wichtig ist, dass wir da auch eben auch Gefahren abwenden können, eventuell, die aus dem Weltraum auf uns drohen. Man muss sich nur mal die Dinosaurier anschauen.
Ja. Wie sie ausgestorben
genau,
sind.
Genau, durch Asteroiden, Kometeneinschläge, das ist was uns bedroht. Letztendlich ist es unsere Entscheidung. Das heißt, jeder, der das für richtig hält, kann mit dem Politiker seines Vertrauens mal sprechen und sagen, das ist uns wichtig.
Angenommen, die Entscheidung wird getroffen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann mit dabei sind?
Kann man das beziffern? Ich nicht sagen. Ich denke, das kommt darauf an, wann das ist. Und da ist vielleicht auch die nächste Generation von Astronauten und Astronautinnen dabei, die dahin fliegen werden.
Sie würden es in jedem Fall machen?
Ich würde es machen. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ein gutes Projekt. Und
das Ganze würde dauern, summa summarum, gute anderthalb Jahre?
Ja, so rum.
Also der Hinflug länger als der Rückflug, glaube ich?
Nachdem, was man für eine Konstellation zwischen den Planeten hat, gibt es da Variationen. Aber letztendlich ist man eine Weile unterwegs.
Und wenn man dann oben ist, bleibt man ein bisschen, aber die Rahmenbedingungen sind unwahrscheinlich hart und schwierig.
Ja, man muss vor allem alles mitnehmen, was man braucht für anderthalb Jahre. Man muss gewappnet sein, man muss das Lebenserhaltungssystem fast komplett geschlossen haben. Dafür üben wir auf der internationalen Raumstation schon, wie wir solche Lebenserhaltungssysteme bauen können.
Mhm.
Das funktioniert dort auch schon mit Wasser- und Luftrecycling, aber noch nicht komplett. Und da muss man noch ein bisschen Technologie für verbessern. Aber im Prinzip sind wir soweit technisch, dass wir das jetzt langsam wagen können. Und deswegen ja, es ist nur noch ein Schritt.
Das Risiko wäre überschaubar und längst nicht so groß, wie es 1969 war, als erstmals Menschen zum Mond geflogen sind und auch dort gelandet sind.
Ja, tatsächlich. Ich meine, es ist immer so, wenn man einen neuen Planeten erkundet an der vordersten Front der Technologien, dann muss man ein Risiko eingehen, das so ein bisschen höher ist. Aber tatsächlich hätte das jetzt mehr Hand und Fuß noch als damals das Rennen zum Mond, das natürlich eine andere Motivation hatte.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr, dass Sie 2 Stunden Zeit für uns hatten. Wir sollten noch sagen, zum einen sind Sie heute Abend im SWR-Fernsehen in der Landesschau und vorher um 17.30 Uhr halten Sie einen Vortrag. Wo?
An der Uni Stuttgart, Luft- und Raumfahrt. Da freue ich mich schon sehr drauf, wird meinen... Ja, es fühlt sich so an, so wie die Kommilitonen, denen ich so ein bisschen von meiner Reise berichte, ist aber offen für die Bevölkerung. Und wir haben auch einen Livestream, ich glaube, den findet man auf der Uni Stuttgart Homepage, für die, die es nicht dorthin schaffen oder es nicht in den Hörsaal schaffen. Ich weiß nicht, wie viel Platz überhaupt noch frei ist.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, gerne, hat mich sehr gefreut.
Eins gehört.